Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Dazu begrüßt Sie heute Silke Hanek. Guten Tag. 260 Milliarden Euro verliert die Wirtschaft in Deutschland bis 2030 durch den russischen Krieg gegen die Ukraine und die sprunghaft gestiegenen Energiepreise. Das prognostiziert das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Mehr dazu und was es zum Arbeitsmarkt noch zu sagen gibt in dieser Sendung, in der wir auch ausführlich der Frage nachgehen, wie gut die Unternehmen auf eine eventuelle Gasnotlage eingestellt sind. Außerdem ein Bericht zu den Folgen knapper Treibstoffversorgung im zentralafrikanischen Land Kamerun. Ab heute gilt in der Europäischen Union der sogenannte Gasnotfallplan, eine Reaktion der EU auf das, was durch den russischen Krieg gegen die Ukraine und seine Folgen jetzt überall knapp wird, nämlich Erdgas aus Russland. Holger Beckmann gibt uns nochmal den Überblick, was der Notfallplan beinhaltet.
Entscheidend im europäischen Gasnotfallplan ist der Sparappell aus Brüssel an die Mitgliedsländer. Um 15% soll der Verbrauch von Erdgas in jedem Staat der EU reduziert werden, gemessen am Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre. In absoluten Mengen betrachtet heißt das, Deutschland hat den größten Sparbeitrag zu leisten, weil es wegen der hohen Bevölkerungszahl und der hohen Wirtschaftsleistung auch am meisten Gas verbraucht. Allerdings, dem Sparaufruf zu folgen oder nicht, das ist allein eine Entscheidung der Regierungen in den jeweiligen Hauptstädten. Die Einsparungen sind nämlich freiwillig. Dennoch soll der Gasverbrauch dadurch EU-weit um insgesamt 45 Milliarden Kubikmeter zurückgehen. So hofft man, die drastisch reduzierten Lieferungen aus Russland ausgleichen zu können. Für Deutschland hält die Bundesnetzagentur eine Gasnotlage für vermeidbar. Jedenfalls dann, wenn weniger Gas weitergeleitet werde in andere EU-Länder. Das dürfte dort allerdings auf Protest stoßen, denn Gas ist nun überall ein extrem knappes Gut. Und der innereuropäische Verteilungskampf darum dürfte gerade erst beginnen.
Holger Beckmann berichtete aus Brüssel. Auch die Verordnung zur staatlichen Gasumlage ist nun in Kraft getreten, auch wenn die Höhe vorerst weiter unklar bleibt. Besonders gefährlich ist eine drohende Gasmangellage in der Wirtschaft für die Betriebe, die Erdgas als Rohstoff nutzen. Jan Plate an der Börse Frankfurt. Wie stehen die Wirtschaftsbetriebe in Deutschland jetzt aktuell in Sachen Gasversorgung also da?
Naja, der gute Kaufmann versucht ja, sich vorzubereiten, wie auch der Manager versucht, das ihm anvertraute Unternehmen den aktuellen unsicheren Zeiten anzupassen. Dazu war ja nun schon einige Zeit und mehr dazu jetzt allerdings im Börsengespräch mit Carsten Mumm, dem Chefvolkswirt der Bank Donner und Reusche. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet und wollte eben erstmal wissen, wie er angesichts des Gasnotfallplans allgemein die deutsche Wirtschaft auf Gassparen, härtere Zeiten, herausfordernde Zeiten vorbereitet.
Auf den Gasnotfallplan, wie er jetzt in Kraft getreten ist, ist die deutsche Wirtschaft so gut wie möglich vorbereitet. Auf einen kompletten Gaslieferstopp kann man als Volkswirtschaft insgesamt natürlich gar nicht gut vorbereitet sein. Also man kann gewisse Vorbereitungsmaßnahmen treffen, die sind auch getroffen worden. Aber so ein Szenario würde natürlich trotzdem massiv negativ wirken.
Ja, und wenn wir gerade auch aus Börsensicht auf einzelne Branchen der deutschen Wirtschaft jetzt mal schauen, laut einer aktuellen Umfrage des Münchner IFO-Instituts sind zum Beispiel die Geschäftserwartungen in der Chemieindustrie auf einen Tiefstand gefallen.
Ja, die Chemiebranche ist natürlich eine der Branchen, die ein potenzieller Gaslieferstopp ganz massiv treffen würde, einfach weil es eine sehr, sehr energieintensive Produktion ist. Das ist aber nur ein Bereich. Es gibt auch andere Branchen, die stark betroffen wären, beispielsweise Aluminium, Stahl, Papierherstellung und, das darf man bei der ganzen Betrachtung nicht vergessen, natürlich auch Folgeindustrien. Also das heißt, die Unternehmen, die Produkte aus der Aluminium, Stahl, Papier oder Chemiebranche als Vorprodukte beziehen, und wenn diese eben nicht produziert werden können, diese nicht geliefert werden können, dann würde es auch zu Folgeproduktionsausfällen kommen.
Nun hat ja die Bundesnetzagentur einen Katalog mit verschiedenen Szenarien erarbeitet. Unter bestimmten positiven Bedingungen wird es dafür möglich gehalten, dass eine Gasnotlage im kommenden Winter vermieden werden kann. Sind Sie da bedingt auch so optimistisch?
Also ich glaube, man muss tatsächlich alle Szenarien betrachten und insbesondere auch die etwas stärker relevanten Szenarien wären, dass weniger Gas kommt, wie das zurzeit eben der Fall ist. Dann käme es zu geringen Restriktionen möglicherweise im Winterhalbjahr. Das würde aber die Unsicherheit nochmal deutlich erhöhen und auch die Rezessionswahrscheinlichkeit erhöhen. Sollte es zu einem kompletten Gaslieferstopp kommen, dann wäre natürlich eine tiefe Rezession sehr, sehr wahrscheinlich.
Und es heißt ja von der Bundesnetzagentur, notfalls müsse in Sachen Gas schnell entschieden werden, notfalls innerhalb von 24 Stunden. Aus Ihrer Sicht ist Deutschland auch durch die jüngsten Krisen sozusagen trainiert und in Sachen schneller Entscheidungswege gut genug gerüstet?
Ja, Deutschland ist bestimmt viel besser gerüstet als noch vor 2, 3 Jahren. Insofern kann man sagen, das ist vielleicht das Gute an den Krisen, die wir in dieser Zeit erlebt haben, dass tatsächlich diese Abstimmungsmodi doch etwas trainierter ablaufen, doch etwas schneller ablaufen sollten. Ich gehe davon aus, dass in diesem Fall auch tatsächlich man sich sehr, sehr stark an die Vorgaben der Bundesnetzagentur halten würde, auch in den Bundesländern. Denn nur diese Agentur hat tatsächlich den gesamten Überblick und es geht ja darum, den Schaden für die gesamte Volkswirtschaft möglichst niedrig zu halten.
Um dann mal zu den Verbrauchern und Konsumenten zu kommen, sind die Konsumenten eine Stütze für die Wirtschaft weiterhin oder eben nicht, weil ja nun der geltende Gasnotfallplan auch noch mal die schwierige Lage zeigen soll?
Mein Eindruck ist, dass viele Deutsche sich tatsächlich diese Urlaubsreisen gönnen, weil sie die sehr, sehr lange nicht gemacht haben, aber eben den Güterkonsum deutlich einschränken. Insgesamt ist natürlich auch noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wir betrachten hier den Durchschnittsfall, den Durchschnittshaushalt. Es gibt gerade wegen der deutlich gestiegenen Lebenshaltungskosten natürlich viele, viele Haushalte auch, die brauchen auch selbst über Dienstleistungskonsum zurzeit nicht nachzudenken. Die haben existenzielle Probleme, weil Energiepreise explodiert sind, Tanken nach wie vor sehr teuer ist und selbst eben die Lebensmittelpreise gestiegen sind.
Und um es noch auf eine größere Ebene zu heben, falls nicht genug Gas gespart wird und es weitreichende Versorgungsengpässe gibt, kann im nächsten Schritt ein EU-weiter Alarm mit verbindlichen Einsparzielen ausgelöst werden. Kommt der Ihrer Meinung nach?
Also die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen. Die ist relativ hoch. Das Problem bei der Betrachtung ist, dass der Entscheidung kein marktwirtschaftliches Kalkül zugrunde liegt, sondern dass das im Grunde genommen eine Entscheidung ist, die im Kreml getroffen wird. Und das ist natürlich völlig unberechenbar. Von daher muss man sicherlich eine gewisse höhere Wahrscheinlichkeit für das Eintreten auch in Deutschland der Notfallstufe des Notfallplans Gas anrechnen.
Soweit die Einschätzung also von Carsten Mumm, dem Chefvolkswirt der Bank Donner und Reuschel. Jan Plate, schauen wir jetzt noch auf den Aktienhandel in Frankfurt. Der DAX im Minus heute. Was sind die Gründe?
Na, die Anleger schauen ja derzeit ganz besonders auf Konjunkturdaten und was die dann für die Notenbanken und deren Zinspolitik bedeuten könnten. Und da werden morgen in den USA neue Inflationsdaten zu den Verbraucherpreisen veröffentlicht. Und da scheint im Vorfeld mancher jetzt schon ein bisschen vorsichtiger zu sein. Der DAX verliert fast 1% auf 13.556 Punkte.
Hoch im Kurs sind heute die Rückversicherer, also die Versicherung der Versicherung sozusagen. Liegt das an den Quartalszahlen von Munich Re?
Also ja, der weltgrößte Rückversicherer Münchner Rück, der hat zwar durchwachsene Quartalszahlen gemeldet, aber ansonsten schauen die Experten dann eher nach vorne und sie schauen auf die hervorragende Solvabilität, also die Ausstattung mit Eigenmitteln, wie es da heißt. Und der Ausblick ist eher noch interessanter. Die Münchner Rück bekräftigt das Ziel für den Jahresüberschuss und das hilft dann den Aktien der Münchner Rück nach oben um fast 2% oder auch die Anteilsscheine des Rückversicherers Hannover Rück, die verteuern sich um etwas mehr als 1%.
Der Flugzeugbauer Airbus, der hat im Juli weniger Flugzeuge ausgeliefert. Wie kommt das an?
Also ja, der Flugzeugbauer Airbus aus dem DAX hat im Juli wegen Engpässen bei Zulieferern deutlich weniger Maschinen ausgeliefert als im Monat zuvor. Allerdings positiv, es wurden Aufträge über gut 400 neue Maschinen reingeholt und deswegen die Airbus-Aktie mit einem Plus von knapp 0,5%.
Dann schauen wir auf den Euro, auf deutsche Staatsanleihen und den Goldpreis noch.
Ja, und fangen erstmal mit dem Währungsmarkt und dem Euro an, der da sogar ein bisschen zulegen kann. Der Euro steigt auf 1,0228 $. Ansonsten die deutschen Staatsanleihen sind heute etwas weniger gefragt. Die durchschnittliche Rendite, die steigt auf plus 0,8%, weil Anleger wohl auf höhere Zinsen der Europäischen Zentralbank setzen. Und der Goldpreis, der steigt um rund 17 Dollar im Vergleich zu gestern Mittag. Der Goldpreis notiert damit bei rund 1793 Dollar oder in Euro sind das 1.753 Euro für die Unze Gold.
Die Börseninformation hat heute Jan Plate. Vielen Dank. Ja, wir sprachen über die Folgen der knappen Gasversorgung für einzelne Branchen und die Verbraucherstimmung. Welche Folgen der Krieg gegen die Ukraine insgesamt für Wachstum und Beschäftigung in Deutschland hat, dieser Frage gehen Ökonomen und Ökonomen dieser Tage auch in vielen Studien nach. Eine davon hat das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung heute veröffentlicht. Das prognostiziert massive Einbußen bei der Wertschöpfung. Brigitte Scholtes berichtet.
Um wie viel schlechter läuft eigentlich die deutsche Wirtschaft wegen des Kriegs in der Ukraine? Das ist schwer zu beziffern. Die Forscher des IAB, des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, haben es versucht, indem sie die aktuell schon spürbaren Auswirkungen betrachten und Annahmen über den weiteren Verlauf treffen, erklärt Forschungsbereichsleiter Enzo Weber.
Dann vergleicht man, was mit diesen Faktoren und was ohne diese Faktoren passiert und sieht dann zum Beispiel, die Kriegswirkungen führen dazu, dass wir im nächsten Jahr ein BIP-Wachstum haben, das um 1,7 Prozentpunkte schwächer ist, als es sonst gewesen wäre, oder auch eine Erwerbstätigkeit, die um 240.000 Personen schwächer ist, als die anderweitig gelaufen wäre.
Bis 2030 würden der deutschen Wirtschaft sogar mehr als 260 Milliarden Euro an Wertschöpfung verloren gehen, schätzen die Forscher. Hauptgrund sind die stark gestiegenen Energiepreise, die bestimmte Branchen besonders hart treffen. Die Baustoffherstellung etwa, die Metallerzeugung oder auch die Chemieindustrie. Deren Verbandspräsident Christian Kullmann sagte vor wenigen Wochen:
Eine spürbare Entspannung bei den Energie- und Rohstoffkosten sehen wir derzeit überhaupt nicht. Vor diesem Hintergrund bekommt der Standort Deutschland zunehmend ein Wettbewerbsproblem.
Sollten die Betriebe ihre Produktion herunterfahren müssen, hätte das Kaskadeneffekte zur Folge, weil weitere Betriebe dann nicht mehr beliefert werden könnten, warnen auch die Forscher des IAB. Doch die hohen Energiepreise haben ja auch die Inflation stark in die Höhe getrieben und das dämpft die Kaufkraft und damit den Konsum, sagt Weber.
Damit haben wir Wirkungen auch wirklich in der Breite, auch in arbeitsintensiven Dienstleistungsbranchen, wie zum Beispiel dem Gastgewerbe, die man jetzt ganz unmittelbar mit dem Krieg eigentlich gar nicht in Verbindung bringen würde.
Der Nach-Corona-Aufschwung bleibt also aus. Die Entwicklung wird gedämpft. Doch die Betriebe dürften wohl auch jetzt wieder versuchen, ihre Beschäftigten zu halten. Und der Staat werde, wie in den vergangenen Krisen, wohl auch jetzt wieder eingreifen, glaubt Arbeitsmarktforscher Weber.
Beschäftigung halten, das ist wirklich eine Stärke, auch mit dem Instrument der Kurzarbeit, dass wir, falls es einen wirklich kompletten Energielieferstopp geben sollte, dann aber auch wirklich massentauglich ausgestalten sollten, damit es auch kollektiv genutzt werden kann.
Sollten die Energiepreise sich vom aktuell hohen Niveau nochmals verdoppeln, müsse man jedoch mit einem Einbruch der Wirtschaftsleistung um 4% rechnen. Wenn aber, wie von der Regierungskoalition geplant, die erneuerbaren Energien schnell ausgebaut würden, habe das auch positive Effekte auf den Arbeitsmarkt und damit auf die Wirtschaft, sagt Weber.
Dann bräuchte man dafür 400.000 zusätzliche Jobs, gerade in Bereichen des Handwerks, der Energietechnik, in Bauberufen und anderen. Von daher kann man auch wirklich sagen, Fachkräftepolitik an der Stelle ist auch Klimapolitik.
Soweit der Arbeitsmarktforscher Enzo Weber im Bericht von Brigitte Scholtes über die Folgen des Kriegs gegen die Ukraine für die Wirtschaft. Treibender Faktor sind die gestiegenen Energiepreise. Die indes betreffen auch andere Länder weltweit, zum Beispiel Kamerun. Und das, obwohl das Land selbst Rohöl fördert. Warum der Treibstoff an den Tankstellen dennoch knapp wird und wie das die Wirtschaft lahmzulegen droht, diesen Fragen ist Johann Gallwitz nachgegangen.
Lange Schlangen vor den Tankstellen in Kameruns Hauptstadt Yaoundé. Die Menschen stehen neben ihren Autos und Motorrädern, warten genervt, es geht nicht voran. Ein Problem vor allem für alle, die zum Arbeiten auf ihr Fahrzeug angewiesen sind. So wie Taxifahrer Victor Amaye.
Wenn es hier nichts gibt, parke ich dort. Was soll ich machen? Ohne zu tanken, kann ich nicht mehr nach Hause fahren. Meine Anzeige ist schon im roten Bereich.
Im roten Bereich, das gilt für ganz Kamerun. Der Kraftstoff ist knapp. Auf den ersten Blick ein Paradoxon. Kamerun gewann 2021 pro Tag 60 bis 70 Millionen Barrel Rohöl. Aber die einzige Raffinerie des Landes wurde gebaut, um Leichtöl aus Nigeria zu verarbeiten und nicht das zähflüssige Schweröl aus Kamerun. Die Folge heute? Kamerun exportiert sein Rohöl und muss den kompletten Bedarf des Landes an Benzin, Diesel und Kerosin importieren. Der Import läuft zentralisiert über den Staat. Der subventioniert die Einfuhr, damit der Preis an der Tankstelle immer stabil bleibt. Diese subventionierten Treibstoffimporte kann der Staat aber nur noch teilweise bezahlen. Der Krieg in der Ukraine treibt die Preise auf dem Weltmarkt in die Höhe. Das kamerunische Ministerium für Wasser und Energie teilt dazu mit:
Die jetzigen Störungen sind hauptsächlich auf die hohen Subventionen an der Zapfsäule zurückzuführen. Die muss der Staat in Echtzeit mobilisieren, um die Einfuhr von Mineralölprodukten sicherzustellen.
Ausbleibende Importe, leere Zapfsäulen. Das treffe vor allem den Transportsektor und die Lieferketten hart, sagt Ibrahima Yaya, Präsident einer Gewerkschaft für Lieferverkehr in Kamerun.
Ein Beispiel. Ich habe einen Vertrag mit dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Eigentlich liefere ich für die Produkte in die Zentralafrikanische Republik. Aber das kann ich im Moment nicht. Jetzt wird nicht nur mein Vertrag aufgelöst, ich werde auch enorme Summen an Geld verlieren. Im Transportsektor läuft ohne Treibstoff gar nichts. Unter solchen Umständen kann man doch keine Wirtschaft entwickeln.
Unternehmen, die Treibstoff brauchen, um ihre Produkte und Dienstleistungen anzubieten, gibt es nicht nur im Transportsektor. Aber dort seien die finanziellen Probleme jetzt besonders groß, sagt Gewerkschaftspräsident Yaya.
Wir im Lieferbusiness haben für die Lkw zum Teil Leasingverträge mit den Banken. Wir haben jetzt ein riesiges Handicap, wenn wir unseren Verpflichtungen bei den Banken nachkommen wollen.
Auf eine schnelle Verbesserung der Lage deutet wenig hin. Im Gegenteil, die Nerven der Bevölkerung liegen blank. Nicht nur Treibstoff, auch andere Waren werden teurer. Das Risiko für Unruhen wird auch dadurch befeuert, dass die Nachfolge des 89-jährigen Präsidenten Paul Biya noch nicht geklärt ist, sagen Sicherheitsexperten. Einen Hoffnungsschimmer gibt es dagegen, was die Verarbeitung des lokalen Rohöls angeht. Die Regierung hat angekündigt, die bisher einzige Raffinerie für das kamerunische Öl fit zu machen und eine zweite Raffinerie zu bauen. Beides wird aber dauern.
Der Bericht von Johann Galwitz über fehlenden Treibstoff in Kamerun. Den Gewinnen großer Automobilhersteller ist die konjunkturelle Lage gerade nicht anzumerken. Im ersten Halbjahr verdienten die deutschen Konzerne wieder Milliarden. Die Autozulieferer stehen da bekanntermaßen am anderen Ende der Nahrungskette. Spüren Sie den Kostendruck durch Krieg und Corona deutlicher? Einer der größten Zulieferer der Branche, Continental, hat heute Halbjahreszahlen vorgelegt, die darüber Aufschluss geben. Aus Hannover, Bastian Brandau.
Rote Zahlen stehen bei Continental am Ende des ersten Geschäftshalbjahres. Unter dem Strich steht für das zweite Quartal ein Verlust von rund 250 Millionen Euro mit dem Ende des Monats Juni. Vor einem Jahr hatte der Automobilzulieferer und Reifenhersteller aus Hannover in diesem Zeitraum noch mehr als 500 Millionen Euro Gewinn eingefahren. Und das trotz der damals schon grassierenden Pandemie, die unter anderem den Halbleitermangel verstärkt hatte.
Der aktuelle Gegenwind für unsere Industrie ist orkanartig und wird kurzfristig nicht abflauen,
sagt Finanzvorständin Katja Dürrfeld in einem Video-Statement zu den aktuellen Entwicklungen bei Continental und in der Automobilindustrie. Besonders betroffen ist bei Continental die Sparte Automotive. Hier machten sich die geopolitischen Unsicherheiten infolge des Kriegs gegen die Ukraine bemerkbar. Gestörte Lieferketten, massive Preissteigerungen für Rohmaterialien, Vorprodukte, Energie und Logistik erschwerten die Geschäfte von Continental. Mit seinem Reifenwerk im russischen Ort Kaluga, etwa 200 Kilometer südwestlich von Moskau, sind Continental-Mitarbeiter unmittelbar von den Entwicklungen nach dem russischen Überfall auf die Ukraine betroffen. Rund 1300 Beschäftigte habe Continental in Russland, hieß es, die meisten davon im Werk in Kaluga. Rund 240 Millionen Euro habe der Konzern dort 2013 investiert. Die Produktion hatte Continental nach Beginn des Kriegs zunächst pausiert, dann aber im April stillschweigend wieder aufgenommen. Zum Schutz der Mitarbeiter vor Ort, wie es hieß. Ethisch nicht vertretbar, hatten Aktionärsvertreter anlässlich der Hauptversammlung im April kritisiert. Ein finanzielles Resultat von Continentals Russlandgeschäften: Wertberichtigungen wegen zusätzlicher Sanktionen in Höhe von 75 Millionen Euro in diesem Halbjahr. Auch gestiegene Zinsen tragen zum negativen Ergebnis bei. Finanzvorständin Katja Dürrfeld.
Mit dem aktuellen Ergebnis können wir nicht zufrieden sein, bleiben aber für das zweite Halbjahr trotz aller Herausforderungen zuversichtlich. Wir rechnen mit einer steigenden Automobilproduktion und wir haben unsere Widerstandskraft erhöht.
Continental hält daher am Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr fest, erwartet weiter einen Konzernumsatz von rund 38 bis 40 Milliarden Euro. Trotz des weiter bestehenden Mangels an Halbleitern und den Folgen Corona-bedingter Lockdowns in China. Weil man gestärkt aufgestellt sei, so Dürrfeld.
Wir verteilen den Einkauf auf mehrere Quellen. Wir haben eine bessere Kontrolle und Übersicht über die Lieferkette. Wir sprechen mit unseren Kunden über Preise. Und wir fokussieren uns auf technologisch anspruchsvolles Geschäft.
Also das Geschäft mit den erwartbar größten Margen. Die nach dem Besuch der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Pelosi gesteigerten Spannungen zwischen China und Taiwan könnten allerdings wie die gesamte Branche auch Continental vor weitere Probleme stellen. Taiwan ist Großlieferant von Halbleitern. Eine weitere Zuspitzung des Konflikts würde absehbar große Folgen für weltweite Lieferketten in dem Bereich haben.
Bastian Brandau über das erste Halbjahr beim Autozulieferer Continental. Auch der Betreiber des größten deutschen Flughafens in Frankfurt, der Fraport-Konzern, hat heute sein erstes Halbjahr bilanziert. Roman Warschauer mit den Informationen dazu.
Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport konnte seinen Umsatz im ersten Halbjahr deutlich steigern, und zwar um mehr als 66% auf rund 1,3 Milliarden Euro. Das geht aus den Halbjahreszahlen hervor, die der Konzern heute in Frankfurt vorgelegt hat. Die Lockerung von Reisebeschränkungen führten vor allem ab März zu deutlich mehr Passagieren. In Frankfurt wurden in den ersten 6 Monaten 21 Millionen Reisende abgefertigt, dreimal mehr als im Vorjahreszeitraum. Während der Jahresbeginn noch verhalten war, lag im Juni die Zahl der Passagiere nur noch knapp ein Viertel unter dem Vorkrisenniveau. Fraport ist auch an zahlreichen Flughäfen im Ausland beteiligt. Die besonders von Touristen genutzten Flughäfen in Griechenland lagen dabei teils schon wieder über dem Niveau von vor Corona. Im eigentlichen Kerngeschäft lag der Gewinn bei 181 Millionen Euro, ein Plus von gut 50%. Unter dem Strich machte Fraport allerdings einen Verlust von 53 Millionen Euro. Das liegt an der Beteiligung am Flughafen im russischen St. Petersburg. Die Beteiligung von rund 160 Millionen Euro hat der Flughafenbetreiber in den Büchern nun abgeschrieben.
Roman Warschauer war das aus Frankfurt. Die Energieversorgung in Deutschland ist auch in den Zeitungen ein viel beachtetes Thema. Der erste Kommentar der Wirtschaftspresseschau heute geht insbesondere auf die Windkraftbranche ein.
Die Frankfurter Rundschau sieht politisch gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft. Im Moment kommen sie der Windbranche wieder entgegen. In Deutschland steht die Energiewende oben auf der Agenda. In den USA wurde ein riesiges Klimaschutzpaket beschlossen. Beides spricht für einen langfristigen Aufwärtstrend. Allen, die darauf oder auf andere grüne Geldanlagen setzen wollen, sollten die Sturm- und Drangjahre der Windbranche aber eine Mahnung sein. Niemand sollte glauben, dass nachhaltige Geldanlage automatisch nachhaltige Wertentwicklung bedeutet. Die Frankenpost aus Hof richtet den Fokus auf lange Genehmigungszeiten für Windkraftanlagen. Sie kommen auch durch die Art und Weise zustande, wie Behörden arbeiten. Der BDI beklagt die mangelnde Digitalisierung in deutschen Amtsstuben. Dass das im Jahr 2022 immer noch ein Thema ist. Kann es sich Deutschland wirklich leisten, dass wertvolle Zeit verloren geht, weil Projekte für den Amtsweg auf unzähligen Papierseiten vorliegen müssen? Nein, das kann sich dieses Land nicht mehr leisten. Von der Windkraft zur befürchteten Unterversorgung mit Gas. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt, Oder, zeigt sich verwundert über das Verhalten des Bundes. Welche Unternehmen systemrelevant sind und welche man eine Weile herunterfahren könnte, dazu gibt weder die Regierung noch die im Notfall für die Gasverteilung zuständige Bundesnetzagentur Informationen heraus. Eine bedenkliche Geheimniskrämerei. Man wolle bei Bedarf Einzelfallentscheidungen. Das wäre zum einen sehr viel, zu viel Macht für eine einzelne Behörde, zum anderen muss auch über solche Einzelfälle auf einer klaren Grundlage entschieden werden. Eine Richtschnur könnte die bereits existierende Auflistung von Branchen der kritischen Infrastruktur sein. Abschließend noch ein Blick ins Handelsblatt, das die anhaltende Debatte über eine 42-Stunden-Woche aufgreift. Deutlich effektiver wäre zunächst einmal, so viele Menschen wie möglich in Vollzeit zu holen. Hier ließe sich enormes Potenzial heben. Und damit sind nicht in erster Linie die Menschen aus der Arbeitslosenstatistik gemeint, sondern zwei andere Beschäftigtengruppen. Die erste, Eltern. Deutschland hat eine der höchsten Teilzeitquoten Europas. Die andere Stellschraube sind die rund 7 Millionen Minijobber in Deutschland. Auch unter ihnen gibt es laut IAB einen beträchtlichen Anteil, der gern mehr arbeiten würde. Diese Wünsche müssen Unternehmen und Politik unbedingt hören und fördern. Mit Wertschätzung, Aufstiegschancen und mehr Arbeitsstunden.
Das war die Wirtschaftspresseschau. Wirtschaft am Mittag geht zu Ende. Hier folgen die Nachrichten um 14.10 Uhr in Deutschland heute mit Berichten aus Hessen, Berlin und Baden-Württemberg. Danke Ihnen fürs Zuhören und einen schönen Tag noch, sagt Silke Hane. Tschüss.